Deutschlandfunk Kultur Literatur.
Does it feel like folklore at all? Feels like the truth.
Das ist keine Folklore. Das haben sich Leute für unsere Dollarscheine ausgedacht. Und es gibt eine Menge Menschen in den USA, die an Gott glauben. Ich nicht. Absolut nicht.
Absolutely not.
Richard Ford, Autor von Romanen wie Die Lage des Landes, Unabhängigkeitstag und Kanada.
The Bible tell me, they knocked up on the door until the skin came off their hand.
In God we trust. Seit dem amerikanischen Bürgerkrieg prangt dieses Motto auf offiziellen Zahlungsmitteln der USA. Seit 1957 ist es auf allen US-Geldscheinen zu lesen. Eine Nation kann keine wahre Größe haben ohne die Kraft Gottes. So der politische Tenor seit den Tagen des Bürgerkrieges.
Das Antlitz der Natur ist ein Ausdruck der Andacht. Wie die Gestalt Jesu steht sie da, mit geneigtem Haupt und den Händen über der Brust gefaltet. Der glücklichste Mensch ist derjenige, der von der Natur die Verehrung lernt.
Ralph Waldo Emerson aus seinem Essay Geist.
It means a way to bring the tenets of smart, empirical, highly intellectual philosophy.
Emerson bringt die Grundsätze einer höchst intellektuellen, alles umspannenden Philosophie in unsere Alltagswelt.
Ralph Waldo Emerson ist für viele US-amerikanische Autoren ein spiritueller Vordenker, der den amerikanischen Menschen als neu entstandenen Barden des Heiligen Geistes besingt. In seinen Aufsätzen pries Emerson das freie Amerika als eine Mischung der Rassen und Religionen, in dem sich undogmatisch der Fortschritt der Kultur vollzieht und das somit einen Gegenentwurf zur Tyrannei der Monarchien Europas darstellt. Sein Menschheitsideal ist das eines religiösen Freidenkers, der sich im Mittelpunkt der Schöpfung sieht und keiner klerikalen oder politischen Obrigkeit Rechenschaft ablegen muss. Ähnlich wie der Dichter Walt Whitman. Dem großen Dichterpropheten ging es um eine von gegenseitiger Achtung und Liebe getragene Humanität. Seine Hymnen, beispielsweise aus dem Gedichtzyklus Grashalme, sind elektrisierende Gesänge, die einem mystischen Erlebnis gleich den Menschen als freiheitsliebenden Weltbürger besingen. Whitmans Gedichte sprechen jede literarische Kategorie. Neben Emerson ist er eine Zentralfigur amerikanischer Literatur des 19. Jahrhunderts, die stets Dichtung und das wahre, einfache Leben in Einklang zu bringen versuchte.
Das Volk, besonders die jungen Männer und Frauen Amerikas, müssen anfangen zu lernen, dass Religion wie Dichtung etwas ganz, ganz anderes ist, als sie dachten. Sie ist in der Tat für die Macht und Fortdauer der neuen Welt zu wichtig, als dass sie noch länger den Kirchen, alten und neuen, katholischen oder protestantischen, dieses Heiligen oder jenes überlassen werden dürfte. Sie muss von nun an der Demokratie en masse und der Literatur überantwortet werden. Sie muss in die Dichtungen der Nation eingehen. Sie muss die Nation erschaffen.
Walt Whitman aus Gesammeltes. Bereits für die Gründungsväter der Vereinigten Staaten, allen voran die Revolutionäre des amerikanischen Unabhängigkeitskrieges der 1770er Jahre, waren die religiösen Visionen der puritanischen Siedler des frühen 17. Jahrhunderts nicht mehr zeitgemäß. Diese suchten in Amerika das jungfräulich unbefleckte neue Jerusalem, ein Land, auf dem sich ein Gottesstaat errichten ließe als Erbe des Evangeliums Jesu Christi. Für die Gründungsväter der amerikanischen Nation sollte nicht die Religion sinnstiftend wirken, sondern vielmehr der Geist der Gesetze, die Freiheit des Einzelnen und der Glaube an die Kraft einer jungen demokratischen Nation. Religion sollte Privatsache sein, an welchen Gott man glaubt erst recht. Denker wie Ralph Waldo Emerson oder Lyriker wie Walt Whitman griffen den spirituellen Kern dieser Gründungsbotschaft leidenschaftlich auf. Seitdem haben sich viele US-amerikanische Autoren immer wieder mit dem Geist Amerikas, seiner Spiritualität und weniger mit einem einzigen Gott auseinandergesetzt.
Sogar Hemingway besuchte regelmäßig den Gottesdienst, nachdem seine zweite Frau konvertiert war. Außerdem hat er ganz sicher die King James Bibel gelesen, deren Sprachrhythmus er in seinen Erzählungen aufgegriffen hat.
Daniel Woodrell, Autor von im mittleren Westen der USA angesiedelten und finsteren Romanen wie Winterknochen und Der Tod von Sweet Mister. Woodrell wohnt in den Ozark Mountains, einem Gebirgszug in Missouri, deren Bewohner meist in einfachen, oft ärmlichen Verhältnissen leben. Der christliche Glaube ist ein starkes Band, das die Menschen dort zusammenhält.
Einer Kirche anzugehören ist schon sehr wichtig. Ich sage den Leuten immer, die in unsere Gegend ziehen, es ist gut, in einer Gemeinde zu sein. Da spielt sich das Leben einer kleinen Stadt ab.
Er war ein alter Mann und fischte allein in einem Boot im Golfstrom. Und seit 84 Tagen hatte er keinen Fisch gefangen. Die ersten 40 Tage hatte ihn ein Junge begleitet.
Ernest Hemingway, Der alte Mann und das Meer. Von Ernest Hemingways biblisch anmutender Erzählung »Der alte Mann und das Meer« bis hin zu den Romanen von Cormac McCarthy, Richard Ford, Dennis Johnson und Don DeLillo ziehen sich spirituelle Motive, die sich aus Bibeltexten, Erweckungserlebnissen und philosophischen Reflexionen speisen. Dahinter verbergen sich keine christlichen Dogmen, sondern höchst individuelle Sichtweisen auf eine spirituell aufgeladene Gesellschaft, die sich wie keine andere Nation der Erde zwar dem Glauben verbunden fühlt, aber nicht dem Gott einer Kirche. Viele Romanciers, so wie Richard Ford oder David Vann, sind keine bekennenden Schriftsteller, sondern Freigeister, die auf ihre Art den Sinn des Lebens thematisieren. Oder auch nicht.
Church is ridiculous.
Richard Ford.
If a person were a real religious person, he or she would have nothing to do with the church.
Wozu braucht man eine Kirche, wenn man religiös ist? Kirche ist doch mehr ein soziales Ereignis. Spiritualität ist, wie Emerson es ausdrückt, ein höchst individueller Zugang zu einem göttlichen Wesen. Es ist eine Umschreibung für die Unendlichkeit des Geistes. Nichts ist vorhersehbar, solange man sich nicht mit dieser Unendlichkeit aussöhnt. Mit Menschen kann man sich verbinden, aber mit dem Universum, das wird schwierig.
Frank Bascom ist ein liberaler Durchschnittsamerikaner, der als Immobilienmakler in New Jersey sein Geld verdient. Wir wissen von ihm, dass er als Student die Schriften von Emerson regelrecht verschlungen hat und seitdem eigentlich immer ein zerlesenes Buch des großen Denkers bei sich trägt. In dem Roman Unabhängigkeitstag versucht er seinem Sohn Paul während eines Feiertagsausflugs Emersons Denken nahezubringen. Vergeblich.
Worum geht's eigentlich in dem Buch? Er starrt auf die Seite, die er zufällig aufgeschlagen hat. Ist das ein Roman? Das ist ein tolles Buch, sage ich. Nicht sicher, wie ich es ihm schmackhaft machen soll. Es hat... Du hast eine Menge unterstrichen, sagt Paul. Möglicherweise hat er die letzten 4 Stunden damit verbracht, in einer schummrigen Imbissstube Emerson zu lesen. Seinen Hacky Sack in der Hand hat er vielleicht tief darüber nachgedacht, ob die Natur in ihrem Reich nichts duldet, was sich nicht selber hilft. Ob jeder wahre Mann ein Panier ist, ein Land oder Zeitalter. Alles Dinge, über die man gut meditieren kann.
I don't think he's a guilty person in any way. And I don't think he's an everybody man.
Frank Bascom ist überhaupt kein Durchschnittsmensch. Er ist einfach ein Mensch. Ich habe darüber in einem Essay zur Bascom-Trilogie geschrieben. Wenn man realistische Geschichten erzählt, will man nicht die großen Fragen beantworten. Es geht um die kleinen Dinge, um jeden einzelnen Menschen. Auf große Fragen habe ich keine Antworten.
Als ich das erste Mal darüber kam, habe ich mich so sehr gewundert. Nicht bloß über die sichtbaren Kirchen an jeder Ecke, sondern auch in dem, was ich las, wie immer dieses religiöse Moment eine ganz wesentliche Rolle zu spielen schien. Und das hat sich dann immer bestätigt und es ist immer so weitergegangen. Also das ist Amerika. Religion als nach wie vor ein ganz, ganz wichtiger Faktor, was bei uns, denke ich, wirklich längst säkularisiert ist.
Christian Brückner, Synchronsprecher, Schauspieler und Amerika-Kenner. Er reist seit den 1960er Jahren regelmäßig in die USA und hat Romane von Dennis Johnson bis hin zu Richard Ford für seinen Hörbuchverlag eingelesen, aber auch Klassiker wie Moby Dick von Herman Melville.
Grip und Schrecknis in dem Wal umwölbte mich mit finsterem Schlund. Des höchsten Wellen tief zu Tal versenkten mich zur letzten Stund. Ich sah, es klafft die Höllentür, ohn End, das Unheil breitet sich. Dies kennt nur der, der's selbst verspürt. Ach, tief versank in Elend ich. In finsterer Not rief ich zum Herrn und glaubte kaum, er wär noch mein. Mein Zetern kommt vor seine Ohren. Nicht länger schloss der Wal mich ein. Geschwind er schwebt zu Hülfe mir, als trüg ihn ein Delphin von Licht. Furchtbar, doch hell wie Blitze schier, scheint des Erlösers Angesicht. Mein Lied gibt kund für alle Zeit, wie er aus Unheil heil gemacht. Ihm allen Ruhm ich unterbreit, dem Herrn der Gnad, dem Herrn der Macht.
Neben Ralph Waldo Emersons Essays und Walt Whitmans lyrischem Zyklus Grashalme zählt vor allem Herman Melvilles epochaler Roman Moby Dick zu den großen Romanen der US-amerikanischen Literatur, die auf das Alte Testament und Fragen nach Schuld und Sühne Bezug nehmen. Von Moby Dick führt diese Spur bis ins 20. Jahrhundert. Hemingway scherzte einmal, dass ihm allmählich die der Bibel entlehnten Buchtitel ausgehen würden. Der Autor von »Wem die Stunde schlägt«, »Der Garten Eden« und »Der alte Mann und das Meer« war auf seine Art ein spiritueller Dichter.
Mir ist da was aufgefallen, dass er zumindest an zwei oder drei Stellen den Eindruck erweckt, als ob er den alten Mann mit Jesus vergleicht oder parallel setzt.
Werner Schmitz, Übersetzer der Werke von Ernest Hemingway.
Es gibt da einmal die Stelle, dass ihm die Hände so wehtun, als ob Nägel dadurch getrieben worden sind. Und am Schluss, als er dann schon an Land gekommen ist, da trägt er diesen Balken oder diesen Segelstange nach Hause und bricht darunter ja zusammen, wie Jesus auf dem Kreuzweg. Ich glaube auch sogar zwei oder dreimal. Und das ist mir auch erst beim Übersetzen aufgefallen, nicht beim Lesen.
Da überantwortete er ihnen Jesus, dass er gekreuzigt würde. Sie nahmen ihn aber, und er trug sein Kreuz und ging hinaus zur Stätte. Das Evangelium nach Johannes.
Der alte Mann und das Meer erzählt die Geschichte des Fischers Santiago, der 84 Tage vergeblich seine Netze auswirft, und dann den Fang seines Lebens an den Haken bekommt, einen riesigen Schwertfisch. Doch wie gewonnen, so zerronnen. Ein Rudel Haie macht dem alten Mann einen Strich durch die Rechnung. 4 Tage und 4 Nächte ringt er mit den Raubtieren und kehrt, zu Tode erschöpft, lediglich mit einem abgenagten Fischgerippe im Schlepp in seinen Heimathafen zurück.
Er nahm den Mast heraus, rollte das Segel ein und band es fest. Dann nahm er den Mast auf die Schulter und kletterte los. Erst da erkannte er die Tiefe seiner Müdigkeit. Er blieb kurz stehen und warf einen Blick zurück und sah im Widerschein der Straßenlaterne die Schwanzflosse des Fischs riesig hinter dem Heck des Bootes aufragen.
Die Passionsgeschichte des Fischers Santiago ist ein Gleichnis auf das Leben, das den Menschen vor harte Prüfungen stellt. Was zählt, ist nicht der materielle Erfolg, sondern die Art und Weise, wie der Mensch sich im Kampf bewährt. Im Angesicht des Todes entwickelt der Fischer ungeahnte Kräfte. Es ist der Kampf David gegen Goliath, ausgetragen mit einem Messer und einer primitiven Harpune.
Er kletterte weiter, und oben angekommen fiel er hin und blieb eine Weile mit dem Mast auf der Schulter liegen. Er versuchte aufzustehen, aber er schaffte es nicht und blieb mit dem Mast auf der Schulter sitzen und sah die Straße hinunter. Eine Katze ging auf der anderen Seite ihren Geschäften nach, und der alte Mann beobachtete sie. Dann beobachtete er einfach die Straße. Schließlich legte er den Mast ab und stand auf. Er griff nach dem Mast und nahm ihn auf die Schulter und ging weiter. 5-mal musste er sich auf der Straße hinsetzen, ehe er seine Hütte erreichte. Die Welt war ursprünglich ein großes Feld und die Erde flach. Und die Tiere streunten sämtlich übers Feld und hatten keinen Namen. Und die größeren Kreaturen fraßen die kleineren Kreaturen. Und keiner fand was dabei.
Im Schatten des Vaters von David Vann.
Dann kam der Mensch. Und er kauerte sich an die Ränder der Welt, haarig, dumm und schwach. Und er vermehrte sich und wurde so zahlreich und irre und blutrünstig vor lauter Warten, dass die Ränder der Welt sich zu krümmen begannen.
Since I'm not religious, I was really surprised to see that there actually are some religious motifs in
Lyra. Weil ich nicht religiös bin, überrascht es mich immer wieder, in meinen Romanen auf religiöse Motive zu stoßen. Aber die Frage, ob jemand erlöst werden kann oder nicht, ist Teil der literarischen Tradition. In der amerikanischen Literatur geht es immer um die Frage, sind wir Verdammte oder gibt es Hoffnung am Ende des Tunnels?
Won't you help to sing these songs of freedom? 'Cause all I ever have, redemption songs. Redemption songs.
2008 veröffentlichte der in Alaska geborene David Vann seinen Erzählzyklus Legend of a Suicide, dessen zentrale Geschichte Sakwan Island unter dem Titel Im Schatten des Vaters auf Deutsch erschienen ist. Dort verarbeitet Vann sein eigenes Schicksal, den Freitod des Vaters, den Verlust der Kindheit. Vann stellt sich die Frage nach Schuld und Sühne. Bin ich schuld am Tod meines Vaters? Warum hat er mir das angetan? Gleich zu Beginn des Buches lässt er den Vater eine Fabel von der Entstehung der Welt vorlesen, die so klingt, als wäre es eine Paraphrase auf die Genesis, die biblische Erzählung von der göttlichen Schöpfung.
Die Ränder bogen sich langsam nach unten. Mann und Frau und Kind kraxelten übereinander, um auf der Welt zu bleiben, und kratzten einander bei der Kletterei das Fell vom Rücken, bis alle Menschen nackt und kalt und blutrünstig waren und sich am Rande der Welt festklammerten. Sein Vater hielt inne und Roy fragte, und dann?
In der Erzählung Im Schatten des Vaters erzählt David Vann, dessen Vater sich das Leben nahm, die autobiografisch gefärbte Tragödie einer traumatischen Vater-Sohn-Beziehung. Ein unter Depressionen leidender Vater, dem die Frau davongelaufen ist, zieht sich für ein paar Monate mit seinem 13-jährigen Sohn Roy in die Wildnis einer einsamen, der Küste Alaskas vorgelagerten Insel zurück. Doch der Versuch einer emotionalen Annäherung während dieses Ausstiegs aus der Zivilisation endet in einem Fiasko. Der verzweifelte und innerlich zerbrochene Vater erschießt sich mit einer Schrotflinte. Vanns großes literarisches Vorbild ist der 1933 in Rhode Island geborene Romancier Cormac McCarthy, der mit seiner Border-Trilogie und der postapokalyptischen Erzählung Die Straße ein pessimistisches, endzeitliches Panorama der Gewaltgeschichte der USA geschrieben hat. Sein 1985 veröffentlichter Roman Die Abendröte des Westens beschreibt den amerikanischen Mythos von Freiheit und Abenteuer als Höllenfahrt.
Blood Meridian is an American Inferno. It's his description of hell.
Die Abendröte des Westens ist eine amerikanische Höllenfahrt. Es ist Cormac McCarthys Idee der Hölle. Er stellt sich die Zukunft Amerikas als eine Abfolge endloser Kriege vor. Der Richter, einer der Hauptcharaktere des Buches, ist die Inkarnation des Teufels. Es gibt in dem Roman diese stark ausgeprägten religiösen Motive, die ich, obwohl ich nicht religiös bin, auch in meinem Schreiben finde. Amerikanische Literatur interessiert sich immer dafür, ob wir Verdammte sind und ob es am Ende die Aussicht auf Erlösung gibt.
Ist Blut nicht das eigentliche Bindemittel im Mörtel? Der Richter beugte sich näher heran. »Was glaubst du wohl, was der Tod ist, mein Junge? Von wem ist denn die Rede, wenn wir von jemandem sprechen, der war und nicht mehr ist? Sind das verworrene Rätsel oder ist da nicht vielmehr eine dem Menschen übergeordnete Instanz im Spiel? Was ist der Tod, wenn nicht eine höhere Macht? Und auf wen oder was zielt er ab?«
Die Abendröte des Westens von Cormac McCarthy, erschienen 1985. Ein Roman über die Grausamkeit der amerikanischen Pioniere, die sich vor der Kulisse der öden Wüste an Blut und Tod berauschen.
»Jeder sucht seine Bestimmung und nur seine eigene«, sagte der Richter. »Wohl oder übel. Könnte man sein eigenes Schicksal ergründen und wählte infolgedessen einen anderen Lebensweg, so käme man zuletzt doch wieder zur selben festgelegten Zeit ans selbe Ziel. Denn das Schicksal des Menschen ist so umfassend wie die Welt, die er bewohnt. Alle Um- und Abwege sind darin enthalten. Die Wüste, in der so viele zugrunde gegangen sind, ist weit und verlangt nach einer weiten Seele. Zugleich aber ist sie unendlich leer. Sie ist rau. Sie ist kahl. Ihre eigentliche Natur ist Stein.«
Viele Romane von Cormac McCarthy haben biblische Bezüge oder zitieren biblische Motive. In seinem Roman »Die Straße« erzählt er die beklemmende Geschichte von einem Vater und seinem Sohn, die in einer verwüsteten Landschaft ums nackte Überleben kämpfen.
»Er senkte das Fernglas, stand einfach nur da und sah zu, wie das aschene Tageslicht über dem Land gerann. Er wusste nur, dass das Kind seine Rechtfertigung war. Er sagte, wenn er nicht das Wort Gottes ist, hat Gott nie gesprochen.«
Der Weg von Vater und Sohn führt durch eine verkohlte Welt. Die Apokalypse liegt unmittelbar hinter ihnen, vor ihnen liegt das Nichts. Die Städte sind zerstört, die Zivilisation ist ausgerottet, bevölkert wird diese Todeslandschaft von wilden, grauenhaften Kannibalen. Wo ist Gott? Gab es jemals einen Gott? Diese Fragen durchziehen diesen Text von Cormac McCarthy, der die Protagonisten ganz auf sich selbst zurückwirft. Immer wieder fühlt man sich an die Offenbarung, an die neutestamentarische Enthüllung des göttlichen Heilsplans erinnert. Wird sich die Verheißung des Paradieses angesichts einer entseelten Trümmerwüste verwirklichen lassen? Gibt es noch Hoffnung auf das Gute? Am Ende stirbt der Vater, der Sohn bleibt übrig und es gibt die Aussicht auf das Ende des apokalyptischen Schreckens, als er auf eine Familie trifft, die ihn aufnimmt.
»Der Atem Gottes«, sagte sie, »sei sein Atem und werde doch durch alle Zeiten von Mensch zu Mensch weitergegeben.«
Cormac McCarthy hat sich selbst einmal als einen ungläubigen irischen Katholiken bezeichnet.
Also wenn man sich vorstellt, dass die amerikanische Revolution ohne die Beteiligung von evangelikalen Apokalyptikern in den 1770er Jahren gar nicht zu machen gewesen wäre, so sickert von Beginn an in amerikanische nationale Identität ein stark apokalyptischer Zug.
Michael Hochgeschwender, Professor für Nordamerikanistik an der Universität München.
Im 19. Jahrhundert hat dieser apokalyptische Zug dazu geführt, dass man gesagt hat, wir müssen eine perfekte Gesellschaft errichten, um die Wiederkunft Christi zu beschleunigen. Und das hieß, wir müssen uns sozial engagieren, wir müssen die Gesellschaft verbessern, wir müssen sie von den Sündern reinigen. Das ist ein Topos, der sich durch die amerikanische Geschichte und auch durch die amerikanische Literatur hindurchzieht.
Immer wieder beschreiben Autoren wie David Vann oder Cormac McCarthy amerikanische Landschaften, die einem Organismus gleichen, der die innere Verfassung der Protagonisten reflektiert. Eine Art seismografisches Spiegelbild.
DeLillo, also der zum Beispiel fällt mir absolut ein, Don DeLillo, mit eigentlich dürren Geschichten, die auch nicht von irgendwelchen Plots leben, überhaupt nicht, sondern es ruckelt so vorwärts irgendwie, es bewegt sich vorwärts, fast, also ganz unabsichtlich, ganz unspektakulär, das meine ich natürlich. Und du merkst es gleichzeitig irgendwie, ey, da sind die Löcher und du weißt gar nicht, wie du da rein stolpern kannst oder wie die da rein stolpern und warum sie es müssen, aber sie müssen es offenbar. Und es geht sogar so weit, dass sie am Ende verschlungen sind oder verschwunden zumindest oder eben schlicht tot.
In Luft überzugehen, das war anscheinend ihre Bestimmung. Dafür war sie geschaffen. Zwei volle Tage kein Wort, kein Zeichen.
Don DeLillos Erzählung Der Omega-Punkt erschien im Jahr 2010.
War sie jenseits der Mutmaßungsgrenze geraten? Oder waren wir bereit, uns vorzustellen, was geschehen war? Ich versuchte nicht, über die Geografie hinauszudenken. Jeder Moment war bestimmt durch die Ödnis ringsum.
In der Abgeschiedenheit der kalifornischen Wüste besucht ein junger, zielstrebiger Filmemacher den einflussreichen Regierungsberater Richard Elster. Über ihn will er eine Dokumentation drehen. Wie ein wohlhabender Eremit, abseits des gesellschaftlichen Lebens, führt Elster ein Leben meditativer Einkehr. Er sucht den Omega-Punkt, den innersten Kern seiner Existenz. Seine weltfremde Tochter, die bei ihm zu Gast ist, verschwindet eines Tages spurlos in der Wüste. Realität und Trance verschwimmen in DeLillos spiritueller Erzählung zu einer Reflexion über den Sinn des Daseins und über ein Leben außerhalb der Biologie, wie es heißt. Zum Sinnbild dieser Idee wird das Konzeptkunstwerk 24 Stunden Psycho, eine auf 24 Stunden gedehnte Aufführung des Hitchcock-Klassikers Psycho.
Er hat mir erzählt, es sei gewesen, als würde man dem Universum beim Sterben zusehen. Über einen Zeitraum von ungefähr 7 Milliarden Jahren.
DeLillos Erzählung Der Omega-Punkt stellt mit seinem minimalistischen Plot die klassische Frage nach dem Sinn des Lebens. Was ist überhaupt der Mensch angesichts der Unendlichkeit? Was ist Zeit? Und können wir dem Wort und der Realität trauen? Im Niemandsland zwischen Realität und Traum scheint die Zeit stehen zu bleiben.
Die Scheinwerfer wischten über die Plakatwand und sie hörte einen Laut aus der Menge, ein Keuchen, das in Schluchzen und Stöhnen und den Aufschrei einer unsagbar schmerzlichen Wonne überschoss. Ein sprudelndes Juchzen, das Aufheulen ungehemmten Glaubens. Denn als die Zuglichter auf den trübsten Teil der Plakatwand trafen, erschien ein Gesicht über dem dunstigen See. Und es gehörte dem ermordeten Mädchen.
Don DeLillos Erzählung Der Engel Esmeralda beleuchtet ein Wunder im Leben zweier Nonnen, die im sozialen Elend der New Yorker South Bronx der frühen 1990er Jahre Sozialarbeit leisten. Sie werden Zeuginnen einer Art Marienerscheinung. Das Bildnis eines 12-jährigen Vergewaltigungsopfers mit Namen Esmeralda spiegelt sich auf einer großflächigen Fruchtsaftreklame.
Ein Dutzend Frauen griff sich an den Kopf. Sie jauchzten und schluchzten. Ein Geist, ein Gottesatem wehte durch die Menge. Esmeralda! Esmeralda! Schwester Edgar stand unter Schock.
Der Engel Esmeralda ist eine Mischung aus dem realistischen Blick auf die desolaten sozialen Verhältnisse im New York der frühen 1990er Jahre und der Sehnsucht nach Wundern und Erlösung. Fast so wie in Don DeLillos Erzählung, in der die tote Esmeralda als Graffito-Engel an einer maroden Hauswand in der Bronx auftaucht, bedienen sich religiöse Bewegungen in den USA populärer Medien wie Zeitung, Film, Comic, Computergame und Hörspiel, um ihre Engels- und Gottesbilder, ihre Endzeitgedanken plakativ in Szene zu setzen. Mit Beginn der 1920er Jahre gibt es Radioprediger, ab 1950 Fernsehprediger wie Billy Graham, Jimmy Swaggart und Ted Haggard. Populär heißt in diesem Zusammenhang trivial, missionarisch und reißerisch, nicht subtil und konfessionslos wie bei DeLillo. Zentrales Thema vieler populistischer Endzeitdarstellungen ist oftmals die Apokalypse und der darauffolgende Kampf mit dem Antichristen, dem Widersacher Jesu Christi. Als Textgrundlage dient nicht die klassische King-James-Bibel, sondern eine modifizierte Popularbibel.
Es gibt unter anderem die sogenannte Scofield Bible. Und in dieser Bibel ist, wenn Sie so wollen, das Endzeitszenario gleichsam eingearbeitet. Das heißt, viele Bibelstellen werden daraufhin ausgewertet, inwiefern sie jetzt beitragen zu einer bestimmten Vorstellung von Endzeit.
Harald Wenzel, Professor für Soziologie am John F. Kennedy Institut für Nordamerika-Studien der Freien Universität Berlin.
Hinzu kommt, dass das natürlich auch durch populäre Medien unterstützt wird. Ja, es gibt eine unglaubliche Zunahme christlicher Literatur, Zunahme zumindest in der Hinsicht, dass die Auflagen wirklich für unsere Verhältnisse unglaublich hoch sind. Es gibt eine Buchreihe mit dem Titel Left Behind, die auf dieses ganze Endzeitszenario eingeht und das in ursprünglich 12 Bänden darstellt. Diese Bände haben bis heute mit Prequels und Sequels eine Auflage von ca. 70 Millionen Büchern erreicht. Also insgesamt ist das eine große, starke Bewegung und sind relativ extreme Glaubensauffassungen relativ weit in der amerikanischen Bevölkerung verbreitet.
Previously on Left Behind.
What are those guys doing down there, Grandpa?
There's gonna be a big fight pretty soon.
And then Jesus, right?
That's right.
Are you okay?
I think it's time to leave, just like Otto
She's
did.
She's in New Babylon.
And ma'am, how do you know it's time to leave?
An angel.
I'm not ready to line up our people like sitting ducks to be plowed over.
Unity troops out of this way!
Doc, where are you?
Über 400 Millionen Dollar haben die Romane des Autorengespanns Tim LaHaye und Jerry B. Jenkins bisher eingebracht. Left Behind ist eine reißerisch aufgemachte Serie über das Ende der Welt aus evangelikaler Sicht. Im Stil eines Trivialromans werden biblische Motive mit Science-Fiction-Elementen vermengt. Alle, selbstverständlich christlichen Helden von Left Behind, gehören der im Untergrund operierenden Tribulation Force an, die einen erbitterten Kampf gegen den Antichristen und seine Handlanger führt. Es sind popkulturelle Helden der evangelikalen, fundamentalistischen Bewegung der USA.
Ich würde als wichtigste Quelle des Fundamentalismus, die dann noch quasi hinzutritt, nennen, den Endzeitglauben. Bei einem sehr großen Teil der Evangelikalen ist eben die Überzeugung verbreitet, dass wir in einer Phase von vielleicht noch 20, 40, 60 Jahren leben, in der die Wiederkehr Christi unmittelbar bevorsteht, die in einem ganz bestimmten Szenario abläuft und die dann dazu führt, dass eben, ja, man spricht von einer sogenannten Invisible Church, einer unsichtbaren Kirche, die dann an einem bestimmten Zeitpunkt eben mit der sogenannten Rapture, nicht, also der Entrückung, dazu führt, dass sich genau diese unsichtbare Kirche sichtbar macht, Gott eben die Rechtgläubigen zu sich in den Himmel holt und dann eben der sozusagen Kampf mit dem Antichristen beginnt, der eigentlich schon jetzt geführt wird, nicht? Aber dann wird er offen ausbrechen und dann in der Schlacht bei Armageddon irgendwie mit Hilfe von Christus siegreich beendet werden können, nicht? Dann wird das Millennium beginnen, nicht? 1000 Jahre mit Christus auf dieser Welt in einem quasi paradiesischen Zustand.
Die evangelikalen Christen in den USA mit allen ihren Varianten bilden bis heute das gesellschaftliche Rückgrat der amerikanischen Mittel- und Oberschicht. Der ehemalige US-Präsident George W. Bush ist bekennender Evangelikaler. Präsident Barack Obama gilt als liberaler Protestant, der auch im Wahlkampf immer wieder seinen Glauben unterstrichen hat, mit einem Vers des Propheten Jesaja.
Aber die auf den Herrn harren, kriegen neue Kraft, dass sie auffahren mit Flügeln wie Adler.
Wesentlich fundamentaler und unverblümter machte Präsident Bush mit seinem Glauben Politik, als er einen Monat nach den Anschlägen des 11. September 2001 im Stile eines evangelikalen Predigers Kampfeswillen bekräftigte.
Ich bin erstaunt, dass ein derartiges Missverständnis darüber besteht, wer wir sind und dass man uns so hasst. Ich kann es wie die meisten Amerikaner nicht verstehen, weil ich weiß, wie gut wir sind. Wir müssen es noch deutlicher machen, besonders den Menschen im Mittleren Osten, dass wir keinen Krieg gegen den Islam oder Moslems führen. Wir machen keine spezielle Religion verantwortlich. Wir bekämpfen nur das Böse.
Was ist evangelikal? Was gehört da dazu? Es gehören dazu sicherlich die wortwörtliche Bibelauslegung und die Unfehlbarkeit der Bibel, nicht? Es gehört eine Orientierung dazu auf die Erlösung durch Jesus Christus am Kreuze, ja? Also auch die Erlösung, die man persönlich erfahren kann. Und eine Standardfrage ist immer, are you saved? Ja, aber wenn Sie in einer amerikanischen Kirchengemeinde sind, in einer evangelikalen, es gehört sicherlich dazu Erfahrungen der Wiedergeburt, ja, also oder auch der direkten Kommunikation mit Gott bzw. mit dem Heiligen Geist, wie das in pentekostalen und charismatischen Kirchen der Fall ist. Und es gehört viertens, denke ich, dazu die Verbreitung des Glaubens, der Missionsgedanke. Für alle evangelikalen Kirchen gleichermaßen sind das sozusagen identifizierende Kriterien.
Based on Armageddon, the 11th book in the best-selling series, Tyndale House Publishers proudly presents episode 132 of the dramatic audio edition of Left Behind.
Left Behind, die Serie von Tim LaHaye und Jerry B. Jenkins, wirkt wie eine Karikatur.
Es handelt sich um ganz schön düsteres Zeug. Wie ein Virus hat sich im Jahr 38 ein uralter Totenkult ausgebreitet und die Vereinigten Sieben Staaten von Amerika unterjocht.
John Jeremiah Sullivans ironische Reportage »Auf diesem Rock will ich meine Kirche bauen« aus dem Jahr 2004.
Anhänger dieses Kults sind in Zellen organisiert. Sehr hübsch, diese Prise alten Kommunistenjargons. Sie rekrutieren die Jugend, streben nach globaler Hegemonie und haben es darauf abgesehen, den Weltuntergang herbeizuführen.
You got smoke on the southern horizon.
How about that? We may have gotten in the first shot after all, except they pulled the trigger. All units, this is Command 1. Commence due fire immediately. Repeat, fire at will.
Moment, dachte ich. Das alles passiert doch wirklich. Genau so funktioniert die evangelikale Bewegung. Nur, dass in dem Roman Silence Time beschrieben wird, wie man Christen ins Gefängnis wirft und in den Untergang treibt.
Doc! Dr. Ben Judah! Has anybody here seen... Oh! I'm looking for Ben Judah!
That's gotta be where Doc is!
Are you saved? Niemand der Anwesenden hatte je zuvor jemanden gesehen, der so still und zugleich so seltsam in Bewegung war.
Dennis Johnson, Train Dreams.
Er legte den Kopf in den Nacken, bis er mit seinem Scheitel die Wirbelsäule berührte. So weit. Und öffnete den Schlund. Und im Zuschauerraum erhob sich ein Geräusch wie ein Wind, der aus allen vier Himmelsrichtungen kam. Tief und furchterregend. Er grollte von der Erde unterhalb des Fußbodens herauf und steigerte sich zu einem Tosen, das am Gehörsinn selber saugte, verschmolz zu einer Stimme, die in den Nebenhöhlen und schließlich in die Köpfe derer drang, die sie hörten, schraubte sich höher und höher, immer schrecklicher und schöner. Das ursprüngliche Ideal aller solcher Geräusche, die jemals gemacht wurden, vom Nebelhorn und Schiffshorn über das einsame Pfeifen der Lokomotive, den Operngesang und die Flötenmusik. Bis hin zum fortwährenden Lamento des Dudelsacks.
Dennis Johnson, geboren 1949 in München als Sohn einer deutschen und eines US-amerikanischen Besatzungssoldaten, ist vor allem mit Romanen wie Train Dreams, Engel und Ein gerader Rauch und dem Erzählband Jesus Son bekannt geworden. Er selbst nennt seine Erzählungen und Romane Epiphanien, Gotteserscheinungen. Die unter dem Titel Jesus Son erschienenen Kurzgeschichten handeln von gestrauchelten Menschen, Junkies und Alkoholikern, die auf ganzer Linie gescheitert sind. In Train Dreams zelebriert Johnson auf poetische Weise den Untergang des alten Amerikas der Eisenbahnpioniere, während einer Zirkusshow mit einem schlauen Pferd, das mit Hilfe der Hufe addieren konnte, irgendwo im Norden der USA des späten 19. Jahrhunderts, lässt ein mystischer Pferdebändiger buchstäblich ein Zeitalter verschwinden.
Und auf einmal wurde alles schwarz. Und jene Zeit, war für immer vorbei. Die erste Frau, mit der ich damals wieder richtig ausging, hatte ich beim antialkoholischen Tanzen kennengelernt. Einer geselligen Veranstaltung für rekonvaleszente Säufer. Leute wie mich.
Er ist ja Drogenjunkie gewesen, Alkoholiker. 8 Jahre seines Lebens durch die Straßen geirrt und wirklich am Boden gewesen.
Bettina Abarbanel, Übersetzerin der Werke von Dennis Johnson.
Er hat dann irgendwann ein solches religiöses Erleuchtungserlebnis oder wie man das nennen soll gehabt. Er selbst nennt das eine Epiphanie, sagt immer, es war blau, mehr weiß er darüber nicht mehr. Und er hat das als erlösend empfunden. Er hat plötzlich einen Moment der Wahrheit empfunden und gedacht, es ist vielleicht doch nicht so, dass wir nur Gefallene sind. Wir können unser Schicksal vielleicht doch auch selbst in die Hand nehmen und bestimmen. Und hat daraufhin ja angefangen, viel mehr als vorher zu schreiben. Ich glaube, das hat ihn auch gerettet. Und ich glaube, dass er sich selbst als einen Erlösten, eine gerettete Seele sozusagen, empfindet. Wirklich aus dem Dunkel und aus den Niederungen des Lebens in ein irgendwie gelingenderes Leben zu kommen.
Johnson will mit seinen Romanen nicht missionieren. Zumal der in Idaho lebende Schriftsteller keiner Kirche angehört. Für ihn haben christliche Symbolik und christliche Werte eine große Bedeutung. Seinen letzten Roman, Ein gerader Rauch, hat er H.P. gewidmet. Das könnte für Highest Power stehen, für den Allmächtigen.
Für ihn selbst hat die christliche Symbolik, für alles, was er selbst erfahren und erlebt hat, oder wie er die Welt sieht, hat die christliche Symbolik eine ungeheuer große Bedeutung. Ich glaube, dieses Kreuz, also das Leid, das jeder so durch sein Leben mit sich herumträgt, und vielleicht auch die Idee, dass es jemanden gibt, der einem dieses Leid durch eigenes Leid abnimmt, wie es eben Jesus ja tut, das sagt ihm was, weil er das selbst so erlebt hat.
Am eindrücklichsten gelingt das Dennis Johnson in seinem Roman Engel. Dort wird das prekäre Leben zweier verlorener Seelen, Jamie und Bill, geschildert. Beide lernen sich im Bus kennen, driften durchs Leben und wissen gar nicht, wie ihnen geschieht, bis sie am Ende ihres entsetzlichen Lebens, Jamie landet in der Drogenentzugsklinik und wird dort misshandelt, Bill wird mit der Giftspritze hingerichtet, ein spirituelles Erlebnis haben.
Es ist ein düsterer, ein windiger, ein grauer amerikanischer Alltagsausschnitt an absolut trivialen Orten. Nichts Besonderes. Es ist Abfall, es ist Dreck, es ist Graffiti, es ist ich weiß nicht was. Trotzdem ist es genau Amerika.
Bill schildert die Situation kurz vor dem Tod, von einem Herzschlag zum nächsten. In diesem allerschlimmsten Moment seines Lebens hat er ein Erweckungserlebnis.
Er war schon mitten im letzten Atemzug seines Lebens, als er merkte, dass es der letzte war. Doch auch das war in Ordnung. Bumm. Unglaublich. Und noch einer? Wie viele willst du mir denn noch geben? Er kauerte sich ins Dunkel zwischen zwei Herzschlägen und ruhte dort aus. Und dann sah er, dass kein weiterer mehr kommen würde. Schluss. Das war der letzte. Er schaute das Dunkel an. »Ich würde diese Gelegenheit gern nutzen«, sagte er, »um für einen anderen Menschen zu beten.«
Jesus, help me find my proper place.
Eigentlich fühlt er sich da erst ganz bei sich selbst, in dem letzten Moment seines Lebens, kurz bevor er stirbt. Das ist ganz irre. Also es hat immer irgendwas Tröstliches, diese grauenhaften Erlebnisse, die diese Leute haben in Johnsons Romanen, sind letztlich doch nicht trostlos. Und die Jamie, dieses Pendant in dieser Geschichte, schafft es auch tatsächlich doch, aufgrund auch solch eines Erlebnisses, der erscheint nämlich ein Engel.
Jesus, help me find my proper place.
Die Situationen, die er beschreibt, sind von biblischer Ausdruckskraft. Und so ist auch die Sprache. Sie ist zwar einfach, aber nicht in irgendeinem platten Sinne. Sie ist ja in keiner Hinsicht banal, diese Sprache, sondern da blitzen ja ganz großartige poetische Wendungen zwischendrin auf, aber es bricht nie Jedenfalls in Engel nicht. Es wird es nie plötzlich kitschig, auch wenn so ein Engel auftritt. Komischerweise ist es so lakonisch oder so schlicht dargestellt, dass man als Leser, so geht es zumindest mir, das einfach mitmacht und sagt, ja okay, da ist jetzt ein Engel aufgetreten. Also es ist irgendwie nicht so, dass man da vorstellen denkt, oh Gott, jetzt wird es hier aber ganz esoterisch oder merkwürdig.
Jesus, Jesus.
Sie schaute von ihrer Stimme auf und sah einen Engel. Er wird Ohren haben wie die organische Wucherung einer Karikatur. Er ist gelb vom Licht, aber mit beweglichen Schatten, belebten Tätowierungen bedeckt. Sein Antlitz änderte sich andauernd. Seine Stimme wird von weit her kommen, wie die eines Zugs. Sein Leib ist ebenmäßig, schön und unbehaart. Die Flügel brennen weiß und rein. Aber der Kopf verändert sich rasch. Der Kopf eines Adlers, einer Ziege, eines Insekts, einer Maus, eines Schafs mit Spiralhörnern, die sich beinahe unmerklich weiterwinden und verlängern. Und die ganze Botschaft hat keine Wörter. Die ganze Botschaft wird bloß der Rhythmus und die Richtung der Zeit sein. Ja, ist jetzt. Und der Engel sagt, es ist Zeit. Ist es Zeit, fragt sie. Tut es weh? Er wird das schönste Gesicht haben, das sie je gesehen hat. Ach, Kleines. Der Engel fängt an zu weinen. Du kannst dir gar nicht vorstellen, wie, sagte er.
Jesus.
Dennis Johnson, Engel.
Halleluja! Bless God's wonderful name this evening. I'll say this evening, after a while, they believe that it's gonna rain. But sure enough, it's beginning to rain.
Am liebsten hätte ich sie erschossen.
Erinnert sich Karl Malantes an eine Begegnung mit Antikriegsdemonstranten vor dem Weißen Haus in Washington im Jahr 1970. Die Anti-Vietnam-Bewegung hat ihren Höhepunkt erreicht. Malantes, hochdekorierter Ex-Marine des Vietnamkrieges, sieht eine Gruppe junger Leute, die Parolen wie Babykiller skandiert und die Flagge Nordvietnams schwenkt. Es ist die Zeit des Coming Home. Vietnam-Veteranen werden wie Aussätzige behandelt.
Man hat einfach nicht mit uns gesprochen. Restaurants und Bars hatten Verbotsschilder für Vietnam-Veteranen. Kein Mädchen wollte sich mit einem Marine treffen. Das war damals politisch unkorrekt. Nur die Mädchen aus dem Süden haben da eine Ausnahme gemacht.
Noch 6 Wochen vor diesem Schlüsselerlebnis hatte Malantes Soldaten der nordvietnamesischen Volksarmee im Kampf getötet. Der Schock saß tief. Malantes war ein von Todeserfahrung und Angst traumatisierter Veteran, der sich schuldig fühlte für die von US-Truppen begangenen Kriegsverbrechen, aber auch eine unbändige Wut in sich spürte. Er begann, die wahre Geschichte eines 21-jährigen Second Lieutenant der US Marines aufzuschreiben, der wie viele seiner Altersgenossen in einen sinnlosen Krieg geschickt wurde.
Der Berg, einer von vielen ähnlichen namenlosen Erhebungen in dem Gebiet, alle über 1500 Meter hoch und in kalten Monsunregen und Wolken gehüllt, hatte das Pech, ein kleines bisschen höher zu sein als die anderen. Aus diesem Grund hatte irgendein Stabsoffizier, der 55 Kilometer weiter östlich im Hauptquartier der 5. Marineinfanteriedivision in Dong Ha saß, entschieden, dass die Kuppe von Vegetation befreit und planiert werden solle, um dort eine Batterie von 105 mm Haubitzen zu stationieren. Derselbe Offizier hatte den Berg außerdem Matterhorn getauft, entsprechend der gegenwärtigen Mode, neue Feuerunterstützungsbasen nach Schweizer Bergen zu benennen.
Die Mission ist ein Himmelfahrtskommando, in das ein Haufen unerfahrener junger Soldaten geschickt wird, die von den chaotischen Verhältnissen in den USA geprägt sind, die Ende der 1960er Jahre von bürgerkriegsähnlichen Zuständen erschüttert wurden. Die Attentate auf Martin Luther King und Robert Kennedy, die Watts-Unruhen, bei denen 1965 in Los Angeles 34 Menschen starben, sowie die ständige Angst vor einer Eskalation rassistisch motivierter Gewalt sitzen den zumeist aus Arbeiterfamilien stammenden Rekruten tief in den Knochen.
Everything that character sees, I saw. I was on a mission in the jungle where we did run out of food.
All das, was Mellers im Roman sieht, habe ich mit eigenen Augen gesehen. Wir waren auf Patrouille im Dschungel und hatten für bald 6 Tage nicht genug zu essen. Matterhorn ist ein fiktiver und symbolischer Ort, der unter großen Opfern genommen und später wieder aufgegeben wurde. Ich habe die Gefechte um die Anhöhe 484 miterlebt. Wir haben 30 Mann verloren. Jeder wurde dabei verletzt, manche zweimal.
15 Jahre wurde der Ex-Marine therapiert. Malantes litt unter einem posttraumatischen Stresssyndrom und die Figur des Parsifal wurde so etwas wie ein Leitmotiv im Heilungsprozess. Die Entwicklung des Ritters vom schwächlichen Jüngling zum Gralshüter mit göttlicher Aura wurde zentraler Gegenstand seiner Therapie.
It is the same myth as the Parsifal myth, where Parsifal initially fails to help the Fisher Kings.
Der Protagonist Mellers erlebt grauenhafte Dinge im Dschungel. Und das verändert sein Leben und wie er die Welt und sich sieht. Das erinnert an den Parsifal-Mythos. Parsifal darf Amfortas, den Fischerkönig, nicht heilen, weil er zum Schweigen verdammt ist. Einiges von diesem Mythos steckt in meinem Roman. Parsifal geht 30 Jahre auf Wanderschaft, wird zum Mann und ist kein Muttersöhnchen mehr. Er will zurück zur Gralsburg. Mellers ist für Leben und Tod seiner Männer verantwortlich. Es sind seine Lehrjahre, seine Gralssuche. Mein Roman beginnt am Neujahrstag und endet Ostern. Die Sonne scheint und die Suche hat ein Ende. Mellers ist ein Mann geworden und über sich hinausgewachsen.
Er dachte an den Dschungel, der um ihn herum schon wieder nachwuchs, um die Narben zu bedecken, die sie geschlagen hatten. Er dachte an den Tiger, der tötete, um zu fressen. War das böse? Und Ameisen? Sie töteten ebenfalls. Nein, der Dschungel war nicht böse. Ihm war alles gleichgültig. Genau wie der Welt an sich. Das Böse musste somit die Negation von etwas sein, was der Mensch der Welt hinzugefügt hatte.
Jesus, Jesus.
Der Wunsch nach Erlösung, die Befreiung von einer großen Bürde, die Zwiesprache mit Gott, die kleinen und großen Wunder im harten alltäglichen Leben, vielleicht auch die Suche nach persönlicher Einkehr und Selbsterkenntnis, diese spirituellen Erfahrungen, die nicht dem Bibeltext folgen müssen, ziehen sich wie ein roter Faden durch Romane und Erzählungen amerikanischer Gegenwartsliteratur. Wenn Cormac McCarthy mit Ingrim den Niedergang der USA beschreibt, David Venn einen Vater-Sohn-Konflikt in die Einsamkeit Alaskas verlegt, Dennis Johnson seine gefallenen Seelen liebevoll in göttliche Sphären entrückt, dann stimmt das schlichte Motto, das auf der Rückseite der Dollarscheine höhere Mächte ins Spiel bringt. In God we trust. Jeder auf seine Art. So wie Dennis Johnson. Mit einem Augenzwinkern.
Ich schreibe über das Dilemma, in einer gefallenen Welt zu leben, in der wir uns aber fragen, warum ist das so, wenn es angeblich einen Gott gibt? Ich kann mir vorstellen, dass Gott das ziemlich komisch findet. Aber das ist vermutlich das Einzige, was ich in seinem Namen sagen sollte. Schließlich geht er ja auch nicht überall herum und spricht von mir.
In God we trust, Richard Ford.
There is not enough about life that is mysterious to support a belief in God.
So mysteriös ist das Leben nun auch wieder nicht, um an Gott glauben zu müssen.
These songs of freedom is all I ever had. Redemption songs, all I ever had. Redemption songs, these songs of freedom, songs of freedom.